Hallo zusammen, herzlich willkommen die Marketing Mastermind. Und Achtung, Staffel Nummer 4 in der Episode Nummer 1. Wir sprechen gleich mal, was wir uns in der vierten Staffel ausgedacht haben. Mit dabei ist der Andreas Pfeiffer. Andreas Pfeiffer ist Heldenhelfer und hilft Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Er ist Inhaber der Marketingberatung Die Heldenhelfer und ihr findet ihn auch unter dieheldenhelfer.de. Hallo Andreas.
Genau so ist es, Stefan. Das hast du ganz wunderbar gesagt und ich stimme dem allen zu.
Ja, ich glaube, nach hunderten von Episoden muss es ja jetzt auch irgendwann mal sitzen. Ne? Irgendwann muss das ja mal passieren.
Genau, dafür verschluckst du immer noch bei Marketing Masterminds das S am Ende.
Die Marketing Masterminds. Okay, ich gebe.
Aber man hat ja immer was zu kritteln, ne?
Das ist ja, ist auch nicht schlimm. Ich nehme gerne Kritik an. Ich bin da absolut voll Kritik.
Ja, aber super, ne? Staffel 4, Episode 1 und schon haut der Pfeiffer wieder auf den Putz.
Macht nichts, wir sind es gewohnt inzwischen. Mein Name ist Stefan Ponitz. Ich bin Beraterexperte für digitale Marketing- und Vertriebsstrategien. Ich bin Inhaber von Focus E-Commerce und ihr findet mich unter focus-e-commerce.de. So, heute zu zweit, da fehlt jemand in der Runde.
In der Tat.
Nämlich unser lieber Norbert Schuster und er hat so viel zu tun, der Norbert. Der ist nur unterwegs in Deutschland, der hält ein Training nach dem anderen und wir haben es nicht geschafft, einen gemeinsamen Termin zu finden.
Wir wollten euch aber auch nicht länger warten lassen, deswegen haben Stefan und ich beschlossen, heute zu zweit, nächste Episode vermutlich auch noch zu zweit und dann hoffen wir, dass Norbert uns wieder joinen wird.
Wir geben uns alle Mühe, ihn hier wieder mit in die Runde zu holen. Er würde, glaube ich, auch gerne, es waren auch viele Tränen, die geflossen sind, als wir das abgestimmt haben, dass wir heute ohne ihn aufnehmen. Aber gut, so ist es Lebe. Auf der anderen Seite freuen wir uns für ihn, dass er ganz viel zu tun hat.
Das stimmt wohl. Also nicht Andreas. So, dass wir nichts zu tun haben. Zum Glück haben wir eben im Vorgespräch schon ein bisschen festgestellt. Wir sind gut gebucht und freuen uns darüber. Und entsprechend, glaube ich, geht es uns auch ganz gut damit, oder? Stefan, wie geht's dir?
Ja, also mir geht's prima. Ich kann schön. Nicht klagen. Es ist so langsam wird auch das Wetter schöner. Wir haben jetzt Mitte Februar, ne? So, es könnte jetzt auch bald die ersten Schneeklöckchen könnten kommen. Und ich bin ja sowieso, ich weiß nicht, wir haben es das letzte Mal, glaube ich, gesagt, ich bin guter Dinge für die Monate, die vor uns liegen. Das wird ein tolles Jahr.
Genau, das haben wir beschlossen und wir versuchen euch ein bisschen von unserem Optimismus auch über die Lautsprecher zu euch ins Büro oder nach Hause zu bringen.
Genau. So, Staffel Nummer 4, Folge Nummer 1. Wir hatten es in den letzten Episoden schon so ein bisschen angeteasert, dass wir ein bisschen was von dem Konzept ändern wollen. Wer die Staffel 3 mitgehört hat, der weiß ja, dass wir immer einen Gast mit dabei hatten. Wir sind immer in die Branche tief eingetaucht. Haben uns aber jetzt dazu entschieden, das ein bisschen anders wieder zu machen, weil wir eigentlich sehr erfolgsverwöhnt und auch ein sehr gutes Feedback zu unserer Staffel Nummer 2 immer bekommen haben. Das ist so ein bisschen der Grund und das ist das, was uns so ein bisschen motiviert hat, mal drüber nachzudenken, was könnten wir denn ändern? Andreas, was machen wir denn jetzt? Was ändern wir denn?
Also es war tatsächlich in der Staffel 2 unser Anliegen, die Podcasts kürzer zu halten und ausschließlich auf ein Thema, möglicherweise über mehrere Episoden verteilt, auf ein Thema Bezug zu nehmen aus dem Riesenraum des Online-Marketing. Was wir aus der Staffel 3 aber beibehalten wollen, ist, die Episoden sollen eine halbe Stunde lang sein, plus minus, bei uns eher ein bisschen plus. wo wir einen Schwerpunkt legen wollen, sind wieder ganz konkrete einzelne Online-Marketing-Themen, also Online-Marketing, Vertrieb, Kommunikation, das spielt ja bei uns dreien, bei Norbert, Stefan und mir immer zusammen. Und wir werden auch wieder unsere verschiedenen Perspektiven zusammen auf jeweils ein Thema legen. Was wir weniger haben werden, sind Gäste, aber wir werden uns sicherlich auch hin und wieder mal noch einen Experten hinzuziehen, aber dann nicht wegen seiner Branchenexpertise, weil er aus irgendeinem anderen Berufsfeld kommt, sondern eben, weil er im Online-Marketing etwas ganz Besonderes zu sagen hat. Was wir sicherlich neu einbauen werden oder verstärkt einbauen werden. Das ist ja in den vergangenen Episoden schon auch immer angeklungen und Stefan ist da ja auch ein Stück weit Vorreiter bei uns in der Gruppe, ist das Thema KI, künstliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz ist zum einen ein Thema, über das man sich selbst stundenlang unterhalten kann. Wir haben uns aber entschieden, wir wollen keinen KI-Podcast jetzt hier aus den Marketing-Masterminds machen, sondern wir bleiben bei unserem Marketing-Thema und heben das Thema KI eher unter einem Praxisbezug hier rein und werden versuchen, es eher als Tool zu behandeln und wollen mal schauen, wie wir da möglichst praxisnah und möglichst anschaulich aufzeigen können, was verändert sich, was bleibt gleich, aber macht uns die Arbeit leichter. Also es wird kein KI-Podcast, sondern es wird ein Marketing-Podcast in der Staffel 4 bleiben, aber mit KI, ja, mit KI-Bestandteilen, mit KI-Tipps. Und das haben wir uns vorgenommen. Und der Norbert muss jetzt nicht traurig sein, das haben wir mit ihm abgesprochen. Das heißt, wir setzen ihm jetzt nicht irgendwas Fertiges vor und damit muss er leben, sondern wir drei waren uns einig, so soll's werden. Und wir freuen uns natürlich über euer Feedback. Nach den ersten paar Folgen werdet ihr uns sagen können, ob das gut bei euch ankommt, was ihr euch zusätzlich wünscht. Teilt's uns mit. Ihr findet alle Kontaktdaten in den Shownotes und wir haben in verschiedenen Social-Media-Kanälen die Möglichkeit euch gegeben, euch bei uns zu melden. Ihr könnt uns natürlich auch einfach direkt an Funken E-Mails schreiben und Ähnliches. Also berichtet uns mal, nachdem wir so die ersten paar Folgen abgedreht haben, wie es euch gefällt und was ihr noch zusätzlich hören wollt.
Genau. Wir werden uns also wieder Schwerpunktthemen aus dem Online-Marketing greifen. Und so wie es Andreas gesagt hat, gucken wir mal, wie KI dieses Thema beeinflusst. Und da hast du mir natürlich jetzt eine Steilvorlage gegeben und das darf ich auch vielleicht gerne an der Stelle noch erwähnen, dass wer lieber den Schwerpunkt auf KI hätte, der darf gerne mal parallel in den Podcast Fokus KI reinhören, denn da beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit dem Thema KI. Ist ein bisschen ähnlich, aber genau die Schwerpunkte sind eigentlich umgedreht. Schwerpunkt KI im Online-Marketing und hier sprechen wir über Online-Marketing. Und wie kann KI uns da vielleicht in irgendeiner Form helfen? Wobei man ganz klar sagen muss, und wir möchten eigentlich keinen KI-Podcast daraus machen. Also es geht nicht darum, zwangsweise irgendwie KI mit einzubauen. Aber wenn es an irgendeiner Stelle die Möglichkeit gibt, dann machen wir das. Wobei, da sollten wir vielleicht auch, Andreas, in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht auch nochmal eine Folge dazu machen, weil das Thema KI natürlich extrem im Wandel ist und alles, was wir jetzt erzählen, in einem halben Jahr schon Bullshit gewesen sein kann. Also insofern, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich mache da immer gerne so einen Disclaimer irgendwie dran, wenn wir KI machen. Jetzt aktuell mag das so sein und erscheint vielleicht eine gute Idee, das KI-Thema künstliche Intelligenz so zu nutzen. Kann aber vielleicht auch in einem halben Jahr anders sein. Dazu ist es noch viel zu schnell im Wandel momentan, das Thema KI.
In der
Tat. Ja, was haben wir uns jetzt...
Ja. Genau, das ist jetzt wirklich die Überleitung schlechthin. Auch heute haben wir uns ein Online-Marketing-Thema rausgesucht, was auch im Wandel ist, was nicht sich so schnell wandelt wie KI, aber trotzdem bekannt ist in der Online-Welt, dass es eben auch permanent Änderungen gibt. Und deswegen müssen wir auch hier ein Sternchen dran machen und einen Disclaimer und sagen, das ist Stand der Dinge heute, kann in einem Vierteljahr, in einem halben Jahr ganz anders aussehen. Aber viele Dinge, glaube ich, können wir noch aus früheren Episoden zum Thema SEO heranziehen. Da hat sich nicht alles geändert. Es ist nicht ganz so schnelllebig, aber es ändert sich.
Genau.
Und was ist es?
Habt ihr es schon im Nebensatz gehört? Andreas hat es schon kurz erwähnt. Wir werden uns jetzt über das Thema Suchmaschinenoptimierung nochmal ein bisschen unterhalten. Wir haben vor einigen Jahren, haben wir da eine Folge zu gemacht. Eigentlich ist das Thema natürlich ein sehr präsentes Thema im Online-Marketing. Also neben dem Thema Social Media, neben dem Thema Ads schalten und gegebenenfalls auch E-Mail-Marketing. glaube ich, haben die meisten, die sich mit Online-Marketing beschäftigen, irgendwie auch das Thema Suchmaschinenoptimierung auf dem Schirm, also irgendwie in der organischen Suche von Google gefunden zu werden. Und wir hatten damals schon gesagt, Google verfolgt da ja Strategien, können wir gleich auch dann nochmal so ein bisschen drüber sprechen, was das eigentlich bedeutet. Aber zu meiner Überraschung geht das gar nicht so schnell vorwärts, wie ich das vermutet hatte. Also Google ist ja immer noch an den gleichen Strategien dran wie vor einigen Jahren. Die Algorithmen werden ja immer, sag ich mal, so leicht angepasst und Schwerpunkte in dem Thema SEO-Kriterien werden ja immer so ein bisschen verlagert. Ne? Das Thema Nutzererfahrung spielt ja schon für Google seit langem irgendwie eine dominante Rolle oder soll bei Google in der Suchmaschinenoptimierung eine dominante Rolle spielen. Und das Thema Backlinks zum Beispiel, also wir führen das gleich, glaube ich, noch mal ein bisschen ausführlicher aus, soll immer weiter zurückgedrängt werden, aber dem ist noch gar nicht so. Also momentan ist es tatsächlich noch so, dass viele Regeln, die in den letzten Jahren gegolten haben, auch heute noch gelten. Wie präsent ist denn das bei deinen Kunden, Andreas, das Thema SEO? Haben die das auf dem Schirm?
Also das Interessante ist, dass sich die Kundschaft in den Webinaren und ganz selten in den Seminaren, die ich ja auch noch halte, aber das meiste läuft über Webinar, dass die Kundschaft sich da ein bisschen oder die Teilnehmerschaft sich ein bisschen zweiteilt. Es gibt es gibt keinen, der sagt, habe ich noch nie gehört. Die Frage kommt schon, was heißt denn eigentlich SEO? Ist eine Abkürzung für Search Engine Optimization. Stefan hat es eben schon gesagt, Suchmaschinenoptimierung. Wie schaffe ich es in der organischen Suche bei Google einen höheren Platz zu ergattern zu einem bestimmten Stichwort oder zu mehreren Stichworten, die der Mensch in die Suchmaschine als Stichworte eingibt? Keiner sagt, habe ich noch nie gehört, aber dann teilt es sich in die, die sagen, ja, das müssten wir dringend machen, wir haben keinen blassen Schimmer, wie das geht. Es klingt sehr kompliziert, es klingt sehr technisch. Wir bekommen immer mal Angebote von Agenturen und die wollen dann 500 bis 5.000 Euro im Monat haben. Das können sich die allermeisten überhaupt nicht leisten. Dann gibt es die, die sagen, wir haben ein bisschen die Hoffnung, das macht man einmal und dann steht's aber auch. Und dann gibt es die, die sagen, wir beschäftigen uns schon damit, sind aber froh, dass wir Menschen an unserer Seite haben, die uns da immer wieder Tipps geben können, die auch gucken können, haben wir das gut umgesetzt, was müssen wir optimieren. Also es ist ein sehr angesagtes Thema. Ich habe auch viele Webinaranfragen dazu und auch aus einem Bereich, von dem ich gar nicht unbedingt davon ausgegangen war, dass es dort eine so große Rolle spielt, aber es ist mittlerweile auch dort angekommen. Das sind nämlich die Vereine. Die Vereine brauchen dringend eine bessere Internetpräsenz. Sie brauchen stärkere Sichtbarkeit in den Social-Media-Kanälen, aber sie müssen mittlerweile auch in der großen Suchmaschine Google einfach punkten. Und so kommt es, dass jetzt Menschen, die sich vorher darum gar nicht gekümmert haben, auch das Nachfragen bei unseren Wirtschaftskunden, also bei unseren Unternehmenskunden, ist das Thema natürlich schon länger eine Sache. Und da wir ja auch den Bau von kleinen, einfacheren Webseiten anbieten, ist das Thema eigentlich relativ schnell auf dem Tisch. Also sehr präsent, sehr wichtig und ich halte es nach wie vor für eine der 3 bis 4 wichtigsten Disziplinen.
Ja, also das sehe ich ähnlich. Für mich ist das so die Grundlage eigentlich, finde ich, auch im Online-Marketing. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich so mit Neukunden spreche, die irgendwie so aufschlagen. Die sind meistens alle schon irgendwie so im Social Media unterwegs. Meistens nicht so erfolgreich, sonst würden sie vielleicht nicht bei mir dann irgendwann landen. Aber warum ist das immer im Social Media? Warum kümmern sich so viele um das Thema Social Media? Ich glaube, weil die Unternehmen oder die Unternehmerinnen dort am Ende, sag ich mal, auch privat irgendwie gewohnt sind, mit diesem Thema umzugehen. Ne? Das kennt man, da fühlt man sich irgendwie zu Hause. Man glaubt zu wissen, wie das funktioniert und was man tun muss, um entsprechende Likes und Reichweite irgendwie zu bekommen. Und ich sage dann immer, Leute, es gibt aber noch so viele Möglichkeiten im Online-Marketing. die ihr vielleicht gar nicht kennt, die ihr nicht auf dem Schirm habt, einfach weil ihr sie privat auch nicht nutzt, weil ihr diese Themen gar nicht kennt. Und da fällt SEO auch immer wieder mal drunter. Klar, Unternehmen, die sich mit Online-Marketing beschäftigen, haben das, aber diese gerade so die kleineren. Deswegen freue ich mich, das zu hören, dass das auch die Vereine verstanden haben, weil die würden für mich klassischerweise genau auch in so eine Schublade passen. Mhm. Die sagen ja, wir sind extrem gut in Social Media irgendwie unterwegs und unsere ganzen Spiele, unsere Turniere etc., unsere Mannschaften, die sind alle irgendwie vertreten und wir posten da ganz, ganz viel und haben ganz große Followerschaft, nicht nur aus unserem Verein, sondern auch von Fans von unserem Verein, dann fallen aber vielleicht viele andere Marketingmaßnahmen unter dem Tisch.
Definitiv. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund, warum Social Media den meisten etwas näher liegt. Wenn sie das Gefühl haben, sie kennen es von privat, dann meinen sie auch, sie könnten es entsprechend gut umsetzen. Die andere Idee, und die ist so falsch, wie sie vor vielen Jahren schon falsch war, ist die Idee, da setzen wir mal unsere jungen Leute ran, die können das doch alle und das machen die. Und das Interessante ist, die wehren sich auch oft nicht dagegen, sondern sagen tatsächlich, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Gelingt nicht immer, aber beim Thema SEO passiert das nicht. Kaum einer geht hin und sagt, das sollen mal unsere jungen Leute machen, die sind doch Digital Natives, die müssen das doch irgendwie können. Da gehen dann die Finger bei den jungen Leuten natürlich hoch und sagen, sorry, habe ich keine Ahnung von. Also ich weiß, dass man das machen muss, aber wie das geht, weiß ich nicht. Und deswegen wird das nicht intern übertragen, sondern entweder, wenn man die Entscheidung gefällt hat, da müssen wir was tun, dann wird es auf jemand externen übertragen. Oder man lässt sich schulen. Die meisten schieben es einfach auf die lange Bank. Und ja, heute ist so ein bisschen Ende der langen Bank. Wir probieren mal, dort einen Zugang aufzubauen. Und viele von euch werden merken, da kann man eine ganze Menge selbst machen. Und vieles entspringt auch dem gesunden Menschenverstand, was da funktioniert und warum das so funktioniert. Und ja, Stefan hat eben schon das Thema Strategien angesprochen. Stefan, vielleicht kannst du mal kurz die Seite, also die ganze Sache von der Seite von Google aus beleuchten, was die so für eine Idee hatten und welche verfolgen sie heute.
Ja, also grundsätzlich in der Historie kam SEO natürlich so ein Stück weit aus diesem Thema Masse heraus, ne? Also wer viel Content im Internet hat und wer auch viel verlinkt wird im Internet, der hatte die Chancen, sag ich mal, ganz gut bei Google gerankt zu bleiben. Das ist auch nicht so, dass es heute komplett verkehrt ist, aber es ist sicherlich nicht mehr das Schwerpunktthema. Google seit 2014 etwa geht Google immer mehr in die Richtung und sagt, okay, das Nutzererlebnis muss am Ende stimmen. Ne? Es geht nicht darum, ob der Artikel jetzt irgendwie 300 Wörter oder 1500 Wörter irgendwie lang ist, sondern es geht darum, bietet es einen Mehrwert, bietet es für den Nutzer in irgendeiner Form einen Mehrwert und ist der Autor, der Betreiber der Webseite überhaupt, sag ich mal, in der Lage, ein Thema irgendwie kompetent zu vermitteln. Und Google hat das damals in drei Buchstaben EAT reingepackt, 2014. Und das ist im Prinzip, sag ich mal, so die große Strategie, die dahinter steckt. Und EAT steht an der Stelle tatsächlich das E für Expertise. Das heißt, Google möchte, dass diejenigen, die etwas schreiben, auch eine gewisse Expertise auch nachweisen können. EAT steht für Autorität. Das heißt, wir folgen gerne den Leuten, die eine Autorität in ihrem Bereich entsprechend darstellen. Und das T steht für Trust. Das heißt, wir wollen dem Ganzen auch vertrauen. Und daraus ergeben sich, sage ich mal, viele SEO-Kriterien. Und Andreas hat es gesagt, die eigentlich dem gesunden Menschenverstand auch entsprechen. Ne? Also ich sage immer auch für das Thema SEO, wenn man da so ganz am Anfang steht irgendwie, wer sich mit dem Thema SEO beschäftigt, wird einfach auch ein besserer Autor an der Stelle. Ne? Weil viele der Dinge, die Google eigentlich möchte, einfach am Ende dazu auch führen, dass der Text einfach ein besserer Text wird. Ne? Was die Lesbarkeit angeht, was die Inhalte gegebenenfalls angeht, was Schwerpunkte angeht. Wir lesen im Internet ja nun mal ganz anders, als wir das in Büchern oder in Zeitungen tun. Das heißt, wir müssen Texte fürs Internet auch eine ganz andere Form geben und aufbereiten. Und all das steckt in diesen SEO-Kriterien letztendlich drin, die ein Geheimnis sind, die Google uns auch nicht verrät an der Stelle. Aber es gibt natürlich, sage ich mal, so ein paar ganz offene Geheimnisse, wo man sagt, im Prinzip, das sind die Dinge, auf die sollte man in irgendeiner Form schon achten. Und alles führt am Ende in diese Strategie EAT letztendlich rein, also Expertise, Autorität zeigen und vertrauenswürdig im Internet letztendlich erscheinen. Das ist so die Strategie, die Google hat. Dazu zählen dann auch Nutzersignale. Die haben zum Beispiel früher nicht so eine große Rolle gespielt. Ne? Also wie lange bleiben Nutzer auf einer Webseite? Suchen sie das gleiche Thema vielleicht nochmal, weil sie mit den Inhalten noch nicht komplett befriedigt wurden? Oder gehen sie tiefer in eine Suche irgendwie rein? Dann war das vielleicht ein ganz guter Einstiegstext. All das weiß Google inzwischen und wird auch dieses Nutzerverhalten bei SEO berücksichtigen.
Ich glaube, es ist ganz wichtig zu betonen, dass Google tatsächlich das Ziel verfolgt, dem User das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Und diese Pläne werden im Moment von KI sehr stark durchkreuzt, gibt Google auch mittlerweile selbst zu. Der Markt wird geflutet von mittelmäßigen, zum Teil sogar schlechten Texten, aber die werden in Mengen reingeworfen. Und Google ist im Moment sehr stark am Kämpfen, diese mittelmäßigen Texte von den wirklich guten Texten zu trennen. Und wir merken das auch selber bei unserer Suche, wenn wir nach fachlichen Themen schauen, dass da Blogartikel, Forentexte, zum Teil auch maschinell erstellte Podcasts und Videos auftauchen, wo wir irgendwie denken, boah, das ist total dünn drüber, es entspricht nicht dem neuesten Stand, die Leute gehen nicht in die Tiefe, da werden auch oft Halbwahrheiten verbreitet und da merkt man dann häufig, da könnte ChatGPT oder irgendein anderes Programm mit am Werk gewesen sein und es wurde offensichtlich nicht stark genug überarbeitet oder sogar unbearbeitet einfach übernommen. Und diese Flut, die da weltweit über Google hereinbricht, scheint so groß zu sein, dass selbst Google momentan sagt, wir tun uns da ein bisschen schwer damit, einfach aufgrund der schieren Masse.
Ich glaube ja auch, ne? Also das ist ja immer, sag mal, wie alles im Online-Marketing geht es am Ende ja darum, immer dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein und einen Ticken besser zu sein als der Wettbewerb. Ne? Man muss jetzt nicht überall der komplette Profi sein, aber man muss ein bisschen besser sein, als das die Wettbewerber sind. Und so haben wir das auch mit dem Thema KI. Ne? Also wer sich hinsetzt und meint jetzt mit ChatGPT, Gemini, Copilot in irgendeiner Form Massen zu produzieren an Texten, das machen andere halt auch, ne? Das wird definitiv, ist das nicht die erfolgreiche SEO-Strategie, sich jetzt von ChatGPT irgendwie Texte schreiben zu lassen. Ich glaube auch, dass es enorm wichtig ist, dass die Autoren, die die Texte generieren lassen, weiterhin hohe Kompetenz in diesem Thema haben, was sie von einer KI entsprechend schreiben lassen sollen. Allein schon, weil wir wissen, dass KIs halluzinieren und gegebenenfalls vieles dazu erfinden. Und wenn ich da ein Thema, wo ich selber nicht ganz sicher drin bin in dem Thema, wenn ich das von einer KI generieren lasse, dann habe ich gegebenenfalls ein großes inhaltliches Problem auch, was ich gar nicht erkennen kann. Ne?
Und die wirklichen Experten, die das bislang auch in ihren Beiträgen dementsprechend aufbereitet haben, die werden relativ schnell merken, was für eine Qualität da von den KI-Textmaschinen kommt. Da sehe ich auch gar nicht so die große Gefahr drin, sondern es sind eigentlich die, die mit einem gesunden Halbwissen durchs Leben gehen und glauben, sie könnten jetzt den Experten das Wasser reichen. Und das probieren offensichtlich viele Firmen, weil sie sagen, das senkt einfach die Kosten. Wir müssen keine externen Autoren mehr beschäftigen. Wir müssen keine Agenturen oder deren Texterinnen und Texter beauftragen. Auch die Journalisten merken es mittlerweile. Und Journalisten sind ganz häufig darauf angewiesen, dass sie auch direkt aus der Wirtschaft mal Aufträge bekommen, weil das Journalistenhonorar jetzt nicht so üppig ist. Das heißt, Direktaufträge, wo man mal außerhalb des eigenen Verlags, der eigenen Zeitung oder Zeitschrift etwas texten kann, das ist schon interessant für die. Also es sei jeder davor gewarnt zu glauben, das kann jetzt die KI alles übernehmen und die Qualität stimmt dann schon, weil irgendwann wird Google einen Weg gefunden haben, das sauberer zu trennen. Ich glaube, das ist eine temporäre Phase, wo die aufgrund der Menge im Moment ein bisschen in der Ecke stehen. Aber schon ganz interessant, dass das auch eine Auswirkung von KI auf SEO ist.
Mhm. Wobei Google prinzipiell ja auch sagt, eigentlich ist es Google am Ende egal, ob der Text mit einer KI generiert wurde oder Teile des Textes mit einer KI generiert wurden oder ob das ein Mensch komplett geschrieben hat. Also das ist noch nicht das Qualitätsmerkmal dabei, sondern es bleibt letztendlich bei diesen drei Themen, ne, was ich gesagt hatte, Expertise, Autorität und Trust, dabei bleibt. Und wenn das ein KI-Text dann liefert, dann ist es auch gut. Nur ich glaube auch, dass man sich extrem viel Gedanken machen muss, um einen Prompt, eine KI in irgendeiner Form zu füttern, die Texte rausspuckt, die genau das letztendlich bedienen. Ich glaube, die Gefahr ist momentan viel, viel mehr. Und das haben wir schon immer so ein bisschen das Problem in dieser SEO und auch in der Performance-Marketing-Landschaft, dass es Agenturen gibt, sag ich mal, die so ein bisschen die Unwissenheit ihrer Kunden ausnutzen. Ne? Ich sage mal, das gibt's schon, also gerade in dem Bereich tummeln sich schon einige schwarze Schafe. Und das sehe ich jetzt auch mit diesen KI-Texten an der Stelle. Ne? Also wenn jetzt, habe letztens irgendwo in einem Gespräch immer gesagt, ja, wenn jetzt ein Automechaniker meint, er könnte eine Content-Agentur aufmachen, weil er irgendwie Texte irgendwie produziert, dann ist das kein Qualitätsbeweis. Also ich wäre total skeptisch eigentlich, wenn einer Textagentur das als Marketing so nach vorne rausstellt und sagt, wir arbeiten jetzt mit künstlicher Intelligenz, weil eigentlich ist es mir völlig wurscht, ob die Agentur mit künstlicher Intelligenz arbeitet oder nicht. Wichtig ist, dass gute Texte, gute Ergebnisse dabei rauskommen. Ne? Und da geht es nicht nur drum um das SEO-Thema, sondern bei Texten haben wir auch immer noch die Sache, was für Emotionen erzeugt so ein Text? Führt er zu einer Call to Action hin? Wie führt er weiter? Gibt es eine Strategie in der gesamten Kommunikation und nicht nur in diesem einen Text? Und das sind alles Dinge, die müssen wir uns schon auch weiterhin überlegen. Und da reicht es halt nicht, schreib mal einen Online-Marketing-Artikel über KI und SEO und glauben, dass dieser dann gut ranken kann, weil das kann halt irgendwie jeder, ne?
Und genau da greift halt die Idee zu kurz, das alles kann uns KI abnehmen. KI kann uns auch in dem Bereich natürlich eine ganze Menge abnehmen, aber es langt halt nicht, ohne dass da ein schlauer Kopf mit einer Strategie tatsächlich rangeht. Stefan, du hast eben von Algorithmen gesprochen und du hast auch gesagt, Google oder der Konzern Alphabet rückt dort keine wirklichen Details raus. Es gibt natürlich Menschen, die sich im Bereich SEO bei Google damit beschäftigen, Anfragen zu beantworten. Und da kommen teilweise auch sehr ordentliche Aussagen, wo man sagt, okay, das mögen wir nicht. Das war früher mal wichtig, ist heute weniger wichtig. Also es ist nicht so, dass das eine komplette Blackbox ist. Aber wie kommen wir trotzdem zu den Erkenntnissen? Weil alles liegt Google natürlich nicht offen, bei weitem nicht alles. Und es gibt einfach Menschen, die haben sich auf die Fahnen geschrieben, das zu erforschen. Und man kann unter anderem forschen, indem man AB-Tests startet, also indem man zwei Versionen einer Sache ins Rennen schickt und guckt, wie reagiert Google denn da drauf. Es gibt Zeitreihenanalysen, wo man einfach guckt, wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert, warum brechen Seiten plötzlich ein, warum sind kleinere Seiten, die bis dato gar nicht auf dem Schirm waren, plötzlich relativ weit oben dabei und dann wird einfach geguckt, ausgewertet, viel interpretiert und dann kommt man, vor allem wenn das bei mehreren Agenturen oder Forschungseinrichtungen auftaucht, irgendwann zu dem Schluss, okay, also Backlinks scheinen wichtig zu sein oder Titeltexte scheinen wichtig zu sein oder die Headline 1 ist eben immer noch die wichtigere Headline als die Headline 4. Und so, ich sage immer so ungefähr 200 Faktoren sind mehr oder weniger interessant und bekannt. Und es wird noch eine ganze Reihe im Hintergrund geben, von denen wir noch nichts ahnen oder wo wir noch nichts rausgefunden haben. Aber lass uns mal, Stefan, mal so grundsätzlich überlegen, was mag Google und was mag Google nicht. Und ich glaube, da können wir ganz am Anfang festhalten, Google mag nicht beduppt werden. Also die wollen eine ehrliche Kommunikation haben und wenn sie rausfinden, das macht jemand nur, um hoch zu ranken, aber da ist nur heiße Luft dahinter, da reagieren sie zu Recht allergisch drauf.
Genau, also da muss man sagen, wenn das rauskommt, dass da viel nur der Suchmaschinenpositionierung wegen gemacht wird und Google das merkt, dann wird Google da auch relativ restriktiv sein und das stark auch runterranken, diesen Content. Vielleicht kann man ja mal ganz allgemein anfangen und viele haben so im Kopf, naja, ich schreibe jetzt irgendwie einen Artikel und was muss ich bei diesem Artikel eigentlich bedenken? Ne? Also du hast schon so ein paar Kriterien genannt, H1-Überschriften, Keywords etc., Textumfang gegebenenfalls. Aber gerade bei dem Thema Trust spielt auch die gesamte Webseite eine Rolle. Ne? Also das ist immer so eine Frage, welchen Trust hat denn diese Domain, diese Webseite? Ne? Und wenn eine Webseite einen guten Trust hat, dann führt das auch dazu, dass die Inhalte in dieser Domain, auch wenn es komplett neue Inhalte sind, gegebenenfalls schon mal von diesem Trust profitieren. Ne? Dazu zählt in Deutschland, in Europa zählt vor allem dazu, dass man sowas auch wie das Impressum sauber gepflegt hat, dass man sowas wie Datenschutz sauber gepflegt hat. Google schaut sich das schon alles an und sagt im Prinzip, ist diese Webseite vertrauenswürdig oder ist sie nicht vertrauenswürdig? Das hängt auch damit zusammen, wie lange existiert diese Domain schon. Das heißt nicht, dass, das muss man vielleicht nochmal ganz grundsätzlich vorneweg sagen, es gibt kein K.O.-Kriterium, wo man sagt, das muss immer gegeben sein und das führt immer dazu, es gibt keinen Wenn-Dann-Bezug. Sondern es geht letztendlich, sag ich mal, um das gesamte Bild eines Internetauftrittes und einem Content, der in diesem Internetauftritt in irgendeiner Form eingebettet ist. Aber zum Beispiel mag Google das auch nicht, wenn irgendwie viele 404-Fehler auf der Webseite auftauchen, weil dort URLs vielleicht nicht sauber, Links vielleicht nicht sauber eingetragen wurden. Auch das führt dazu, dass man sagt, okay, diese Webseite ist irgendwie nicht so schön und nicht so vertrauenswürdig, vielleicht eine Webseite, die einfach auf sowas achtet. Das geht bis hin, dass Google sagt, Rechtschreibfehler, ne? Rechtschreibung. Auch hier ist kein hartes Kriterium, dass man sagt, ja, wenn ich jetzt irgendwo einen Rechtschreibfehler dran habe, habe ich ein SEO-Problem. Das ist es auch nicht. Ne? Es ist immer so eine Frage, wie häuft sich das an der Stelle? Also bevor ich über diesen einzelnen Artikel nachdenke, macht es vielleicht auch schon mal Sinn, so die gesamte Webseite einfach mal unter die Lupe zu nehmen. Ne? Es gibt Tools, mit denen kann man genau solche Sachen wie 404-Fehler oder sowas, da kann man so eine Webseite mal crawlen lassen und kann gucken, im Prinzip habe ich solche 404-Fehler auf der Webseite oder habe ich die nicht? Das Thema Performance spielt auch da eine große Rolle, sowohl in dem einen Artikel, den ich möchte, dass der rankt, aber auch für die gesamte Webseite nachher. Also das sind alles so Dinge, auch hier, ne, man verzeiht, auch wenn dann mal irgendwo eine Seitenladezeit 3-4 Sekunden sind, wenn alles andere irgendwie super sind, aber wenn sich viele dieser Signale häufen, die dann das Vertrauen in diese Webseite schwinden lässt, weil es sind viele 404-Fehler, weil das Impressum ist nicht sauber, weil die Seite auch noch extrem langsam ist und weil eigentlich die Rechtschreibung irgendwie nicht stimmt, dann sagt Google, nee, das ist keine so coole Webseite und dann kann ich eigentlich auch so einen tollen Artikel schreiben, wie ich möchte. Der wird nicht gerankt werden, weil er einfach in einen Kontext eingebettet ist, der nicht vertrauenswürdig ist.
Also, das Denken in Insellösungen bringt uns dort nicht weiter, wie es uns das übrigens im gesamten Online-Marketing nicht weiterbringt. Also jetzt alles nur auf SEO zu setzen, alles nur auf Social Media, alles nur auf die eine Karte Newsletter zu setzen, ist nicht hilfreich, sondern es ist immer ein Zusammenspiel. Und wenn man sich mal diesen Mikrokosmos Webseite anguckt, dann ist es auch ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Generell können wir sagen, es gibt eine Betrachtung auf der Webseite. Das ist die sogenannte On-Page-Optimierung, also alles, was wir optimieren können auf unserer eigenen Seite. Dort haben wir ja auch Zugriff drauf. Und es gibt den Bereich der Off-Page-Optimierung, also alles, was außerhalb meiner Seite passiert, was aber trotzdem Auswirkungen hat auf die Wahrnehmung, wie Google uns halt eben einschätzt. Und Stefan hat es eingangs schon gesagt, Backlinks spielten mal eine extrem hohe Rolle und Google selbst hat jetzt gerade vor ein paar Wochen gesagt, die Backlinks zählen nicht mehr zu den Top 3 Faktoren. Das ist jetzt vielleicht ein Schlag ins Gesicht für alle, die viel Geld und viel Energie da reingesetzt haben, Backlinks aufzubauen. Aber Google hat gleichzeitig auch gesagt, es ist jetzt nicht so, dass uns Backlinks egal sind. Also die Arbeit ist nicht verloren. Und speziell, wenn ich mich im Local-SEO-Bereich bewege, also in der Suchmaschinenoptimierung für meine Region oder für eine größere Stadt, dann spielen Backlinks eben immer noch eine wichtige Rolle, also nicht aufhören, Backlinks zu setzen, beziehungsweise Menschen zu fragen, ob sie auf ihrer eigenen Webseite ein Hinweisschild aufstellen, das auf meine Webseite führt. Und nur als Beispiel, weil wir vorhin gesagt haben, gesunder Menschenverstand, wenn ich jetzt eine kleine Dorfkirche habe und ich habe den schiefen Turm von Pisa, dann kann man einfach zählen, wie viel Links von außen führen zu dieser kleinen Dorfkirche, also angenommen, sie hat eine Webseite, und wie viel führen zum schiefen Turm von Pisa. Dann wird man feststellen, okay, schiefer Turm von Pisa, 1000-mal so viel, 10.000-mal so viel, also darf Google mit Fug und Recht davon ausgehen, ist wahrscheinlich das wichtigere Bauwerk. größere Bekanntheit, internationaler Auftritt, wird von vielen besprochen, ist eine Sehenswürdigkeit, die eine andere Wertigkeit hat als eben die kleine Dorfkirche. Und so kann man sich selber auch klar machen, warum ist das so? Das ist keine Wertung, ob jetzt die Dorfkirche ein tolles Bauwerk ist oder historisch wichtig ist, sondern es geht hier erstmal um die schiere Menge an Verweisen, woraus man ableiten kann, okay, was ist in diesem Fall vielleicht für die Suchanfrage der wichtigere Treffer? Und so macht es Google in ganz vielen Bereichen. Eine Sache, die Sie auf alle Fälle gesagt haben, worauf Sie nicht mehr gucken, und zwar seit Jahren schon nicht mehr, ist das Thema Schlagwörter in den Meta-Tags. Und das Interessante ist, auf jeder Webseite, in so gut wie jeder Programmierung, egal ob mit WordPress, mit Baukastensystemen und anderen Systemen, das wird immer noch nach wie vor von vielen ausgefüllt. Und wenn die da dreimal ihr Keyword eingepflegt haben, dann denken diese Menschen, das funktioniert jetzt auch. Und das tut es nicht, weil Google sagt, du kannst da mittlerweile reinschreiben, was du willst. Wir gucken da nicht mehr hin. Wir gucken direkt auf die Seite, weil in diese Schlagwortsammlung kannst du alles Mögliche reinschreiben, was auf deiner Seite überhaupt nicht mehr auftaucht. Also wir lassen uns nicht von solchen Nebelkerzen beeindrucken. Haben sie früher gemacht, gucken sie heute nicht mehr rein. Und es ist auch vollkommen klar, das ist wieder so eine Möglichkeit gewesen, Google hinters Licht zu führen, obwohl es auf der Seite dann gar nicht um diese Inhalte ging. Und kann man sich selber ausrechnen, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und zu glauben, habe ich auch immer mal wieder in den Seminaren Teilnehmer dabei, zu glauben, man kann Google irgendwie hinters Licht führen oder denen eins auswischen und man ist schlauer als Google, das können wir schlichtweg vergessen. Wir sind nicht schlauer als Google, weil sobald Google es bemerkt hat oder in Zukunft bemerkt, ist das Ding geschlossen. Und also Keywords in weißer Schrift auf weißem Grund, ganz klein am Ende der Webseite, ja, das war vielleicht mal eine originelle Idee, funktioniert aber nicht.
Vielleicht noch zwei Sätze zu dem Thema Backlinks. Das eine, warum spielt das eigentlich nicht mehr so die große Rolle oder warum nimmt das eigentlich immer mehr ab? Ne? Es klang ja eigentlich immer sehr plausibel zu sagen, im Prinzip je mehr Webseiten auf meine Seite verweisen, umso höher scheint die Relevanz des Ganzen zu sein. Das Ganze hat gut funktioniert, solange das Internet eigentlich aus Webseiten und Google bestand. Ne? Dann gab es entweder die Möglichkeit, ich komme über Google auf meine Webseite oder ich komme über Verlinkung irgendwo hin. Das ganze Thema ist natürlich mit Social Media und mit Apps auf dem mobilen Smartphone etc. hat sich das komplett verwässert. Das heißt, man kann auch auf Seiten draufkommen, die keine Backlinks haben und kann dort trotzdem sehr viel Traffic generieren, wo Google dann sagt, okay, dann scheinen die Backlinks hier nicht mehr ganz so relevant zu sein. Wichtig vielleicht auch bei dem Thema, es geht nie um das Thema Quantität, sondern es geht immer um das Thema Qualität, mindestens mal im Kontext mit Quantität. Ne? Gegebenenfalls aber vielleicht sogar alleinstehend auch ist Qualität deutlich wichtiger. Es gab früher die Möglichkeit, dass man sich gesagt hat, ja, wir kaufen uns Backlinks ein, ne? Um diese Quantität letztendlich zu erhöhen. Das hat Google natürlich auch erkannt und hat dem Riegel vorgeschoben, hat gesagt, nee, das so einfach ist das nicht, dass ihr einfach zu einer Agentur geht und euch da Backlinks einkauft. Google möchte heute schon, und das ist vielleicht so das, was sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen geändert hat, es ist heute verdammt schwierig, manuell Backlinks zu generieren. Ne? Google erkennt schon sehr, sehr gut und sehr, sehr stark, ist es ein realistischer, organisch gewachsener Backlink oder wurde hier irgendwie, hatten hier irgendwie Menschen die Finger im Spiel. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, Andreas, komm, ich link mal auf deine Seite und du auf meine Seite, dann wird Google sehr schnell erkennen, dass es da einen zeitlichen Zusammenhang zwischen diesen beiden Links gibt und dass das ein Linktausch ist an der Stelle. Ne? Den wird Google nicht werten. Genauso sind alle Links, die irgendwie in irgendwelchen Foren eingetragen werden oder in Kommentaren. Ich sehe das immer noch auf den eigenen Webseiten, wenn Kommentare irgendwie gespammt werden, wird noch viele Links reingepostet in die Kommentare. Die spielen aber alle so gut wie gar keine Rolle mehr in der Suchmaschinenoptimierung und im Ranking. Oder auch, wenn die Webseite, die euch verlinkt, themenfremd ist, ne, auch dann macht das überhaupt keinen Sinn. Auch dann würde Google sagen, hey, die Webseiten haben gar nichts miteinander zu tun, was soll denn dieser Link da an der Stelle? Also es ist unglaublich schwierig, inzwischen manuelle Backlinks irgendwie zu generieren, sondern wenn, dann müssen Backlinks organisch generiert werden. Das sind vor allem ja auch nochmal ein Thema, was wir vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten behandeln müssen, durch PR-Maßnahmen möglich, zu sagen, lasst viel PR machen, dass diese Links organisch generiert werden. Denn auch wenn ihr jetzt eine Agentur beauftragt und sagt, okay, ich lege da jetzt irgendwie 5.000 Euro auf den Tisch und lass mir mal 100 Backlinks irgendwie generieren, auch diese zeitliche Kompression von, da sind nie organische Backlinks entstanden oder relativ wenig und plötzlich innerhalb von einem Monat kommen irgendwie 500 Links dazu, das erkennt Google sofort und sagt, das ist nicht sauber. Also, deswegen kann ich das nur nochmal unterschreiben, was Andreas auch gesagt hat, Google passt da schon sehr auf, dass da nicht irgendwie getrickst wird bei dem Thema SEO. Haben wir schon immer gehabt in der SEO-Welt, ne? So ein Katz-und-Maus-Rennen zwischen Google und den SEO-Optimierern. Aber bei dem Thema Backlinks, glaube ich, das Thema ist eigentlich durch, zu sagen, sich Backlinks irgendwie zu kaufen oder das Internet mit Backlinks irgendwie zu fluten. A, weil es Google sagt, das hat nicht mehr die Relevanz. Und B, weil Google sagt, die Qualität ist uns viel wichtiger als die Quantität von Backlinks.
Das heißt, wenn ihr auf der Suche nach Backlink-Gebern seid, sprecht mal mit eurem Berufsverband, sprecht mal mit Journalisten, sowohl in der lokalen Presse als auch in der Fachpresse. Sprecht aber nicht mit einfach nur Partnerseiten, wo ihr gegenseitig euch austauscht, und meidet solche sogenannten Link-Farmen oder Verzeichnisse, wo halt einfach jeder sich eintragen kann und dann habe ich einen Backlink von der Schornsteinfeger-Innung in Castrop-Rauxel. Ja, hat aber mit meinem Thema null zu tun, weder ein örtlicher Bezug noch ein inhaltlicher Bezug, und auch die Glaubwürdigkeit oder das Ansehen dieser Schornsteinfeger-Innung dürfte bei Google jetzt nicht über die Maßen hoch sein. Wenn ihr es schafft, über die Wikipedia einen Beitrag zu verfassen und ihr könnt dann mal auf eine spezielle Seite hinweisen, das hat wiederum ein sehr hohes Vertrauen, und hütet euch vor den Verzeichnissen, wo ihr in dubioser Nachbarschaft seid, also wenn da auffällig viele Links aus dem Rotlichtmilieu oder von Swingerclubs oder sonst irgendwas ist, das ist nicht die Nachbarschaft, die ihr braucht, und das wertet euch ab, so wie generell eine schlechte Nachbarschaft nicht zuträglich ist für einen guten Ruf. Das ist wie im echten Leben und so auch im Internet.
So ist es. Und der Andreas hat es am Anfang schon angekündigt und wir haben es natürlich mal wieder nicht geschafft, die halbe Stunde einzuhalten, Andreas. Wir sind deutlich über die halbe Stunde hinaus. Wir machen auf jeden Fall in 14 Tagen nochmal mit dem Thema weiter. Offpage haben wir jetzt so ein bisschen gesprochen. Es gibt jetzt auch nicht so viel, was man Offpage machen kann, außer dieses Thema Backlink über PR-Maßnahmen. Wir kümmern uns aber noch mal ein bisschen so um das Thema On-Page. Da müssen wir noch mal, glaube ich, noch mal ein bisschen einsteigen. Das machen wir das nächste Mal. Und jetzt haben wir uns da gar nicht abgesprochen, aber ich gucke einfach mal, ob ich den Andreas überraschen kann mit Andreas. Am Ende unserer Folgen, und das haben wir schon seit Staffel 1, Folge 1, und das halten wir auch weiterhin natürlich auch in der Staffel 4, unsere Picks. Hast du einen Pick dabei, lieber Andreas?
Ja, ich habe einen, also wer mich kennt und wer unseren Podcast schon länger hört, der weiß, normalerweise habe ich einen Link. In diesem Fall habe ich aber keinen Link, sondern einen Tipp. Und den habe ich bei LinkedIn gelesen in den regelmäßigen Posts, die Maren Matschenko bringt. Und Maren war ja auch schon bei uns hier sie war im Podcast beim Norbert Schuster, so. Und Maren hat die Frage aufgeworfen, warum könnte es interessant sein, bei Hashtags, die, also wenn wir ein zusammengesetztes Wort haben, die ersten Buchstaben groß zu schreiben. Und interessant ist das tatsächlich für die, die einen Screenreader benutzen, also Menschen, die blind sind oder eine Sehbehinderung haben und die sich Websites vorlesen lassen. Und dort ist es sehr sinnvoll, ein zusammengesetztes Wort optisch zu trennen, dass die Maschine es dann richtig vorlesen kann. Und das ist also heute mein Tipp. Achtet mal darauf, dass ihr das macht. Ich weiß, bei den jungen Leuten ist es cool, Hashtags nicht nur komplett klein zu schreiben, sondern am besten auch noch ohne Leerzeichen alles hintereinander. Ich finde, es liest sich schlecht. Technisch funktioniert es trotzdem, aber spätestens beim Screenreader machen die Großbuchstaben der einzelnen Wörter tatsächlich Sinn. Und in dem Zusammenhang wurde dann auch gefragt, wie ist es mit Emojis? Auch die werden vorgelesen. Und da es sich bei Emojis um festgefügte Sammlungen handelt, die haben im Hintergrund dann eben auch einen Namen und dann ist es eben ein erstauntes Smiley oder ein Golfspieler oder ein Würfel. Und das wird dann entsprechend auch vorgelesen. Und der Tipp dazu war, für die Leute Screenreader, fangt einen neuen Absatz oder einen neuen Gedankengang gerne mit einem Emoji an. Das ist dann nochmal wie so eine Art kleine Fanfare. Achtung, jetzt haben wir einen Gedankensprung drin.
Ja, sehr schön. Mal ein anderer Pick, als wir hier normalerweise gewohnt sind, aber deswegen nicht qualitativ schlechter, ganz im Gegenteil. Danke, Andreas.
Und du, Stefan, du hast was vorbereitet, oder? Du wusstest, dass du das fragst.
Nein, vorbereitet habe ich es nicht, aber dadurch, dass ich ja in den letzten Monaten gefühlt jede Woche neue KI-Tools irgendwie teste und auch immer wieder, sag ich mal, zu neuen Erkenntnissen irgendwie bei den Tools kommt, habe ich einen Pick mitgebracht. Ich habe jetzt allerdings nicht geschaut, ob ich den nicht schon mal hatte, aber es spielt auch keine Rolle, weil dann kann man den auch nochmal rauskramen. Das Thema Bild-KI. Das Bild-KI-Thema ist für mich besonders im Wandel, weil dort momentan auch, was die Oberflächen angeht und was die Zugänglichkeit von KIs, die Bilder generieren angeht, sich momentan extrem viel tut. Ne? Es gibt ja so die drei großen Modelle. Wir haben Midjourney, wir haben Dolly von OpenAI und wir haben Stable Diffusion. Und ich möchte euch gerne mal auf das Tool Leonardo.ai aufmerksam machen. Die verwenden ursprünglich und auch heute noch das Modell von Stable Diffusion, haben aber inzwischen auch eigene Modelle, haben aus Stable Diffusion verschiedene Pre-Trained-Versionen gemacht. Und die Zugänglichkeit ist fantastisch. Also es ist wirklich, es ist kostenlos nutzbar. Ihr kriegt Credits, ich glaube 150 Credits am Tag, die könnt ihr dann irgendwie verbrauchen. Und wenn die dann aufgebraucht sind, dann müsst ihr halt wieder bis nachts warten, dann werden die wieder aufgefüllt. Das heißt, ihr könnt eigentlich immer wieder kostenlos mit diesem Tool Bilder generieren. Aber ihr könnt vieles, was man zum Beispiel bei Midjourney, was ja lange Zeit in der KI-Branche, sag ich mal, so ein bisschen der Favorit war, dort wird aber vieles über technische Parameter gesteuert, die ich irgendwie der KI mitgeben kann. Das habe ich hier alles in der schönen Oberfläche drin. Bis hin, dass ich hier Tools habe, mit denen ich die Bilder nachbearbeiten kann, mit denen ich vielleicht aus Bildern bestimmte Teile KI generieren lassen möchte oder Bilder hinzufügen möchte oder inzwischen auch in der Beta-Phase Bewegung auf den Bildern, also bewegt Bilder haben möchte. Wirklich ein spannendes Tool und es ist auch noch kostenlos nutzbar, Leonardo.ai. Schaut es euch mal an, wenn ihr euch für das Thema Bild-KI interessiert.
Sehr gut, sehr hilfreich. Und wer sich jetzt gefragt hat, die reden die ganze Zeit von KI, was ist jetzt AI? Das ist einfach der englischsprachige Begriff Artificial Intelligence, AI geschrieben und besagt nichts anderes als die KI.
So sieht's aus. So, und damit haben wir jetzt aber auch alle Punkte zumindest für heute abgearbeitet. SEO ist noch ein bisschen was offen geblieben. Machen wir in 14 Tagen. Für heute machen wir aber den Sack zu. Dreiviertel Stunde, Andreas, das müssen wir das nächste Mal besser machen.
Ja.
Kriegen wir aber auch das nächste Mal hin. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Zeit, schöne 14 Tage. Hoffentlich hören wir uns in 14 Tagen wieder. Wenn es euch gefallen hat und ihr genauso viel Spaß hattet wie Andreas und ich, dann dürft ihr gerne kommentieren, dürft gerne liken. Wir freuen uns weiterhin auch nach so vielen Jahren Marketing Mastermind über jeden Kommentar, jede Bewertung, die wir haben.
So oder ist Andreas? Es. Also kommt gut durch die nächsten 14 Tage und freut euch schon auf das Thema SEO beim nächsten Mal. Bleibt neugierig und heldenmutig.
Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.